die Arbeit oder der Zugang zum Unbewussten. Das ist ja alles auf einer Ebene, die zugänglich ist direkt. Du hast an einer Stelle gesagt, ja, der Therapeut lässt den Patienten auf sich wirken und dann merkt man, dass vielleicht was nicht zusammenpasst. Das war die Stelle, wo du gesagt hast, er sagt das, aber die Mimik drückt was anderes aus, also wo wir in der Resonanz dann merken, da ist noch etwas, was nicht gewusst ist, drüben auf der anderen Seite. Und gut, da war mal so kurz ein Ansatz, wo man hätte fragen können, aha, da wäre auch der Einstieg zu unbewussten Inhalten. Aber in der konzeptuellen Aufmachung Darstellung war eigentlich unklar, welche Rolle spielt das Unbewusste und welche Rolle spielt das Zugangfinden zum Unbewussten und die Arbeit mit dem Unbewussten. Das war völlig weg und deswegen habe ich diese Frage als Anfrage.
Das ist eine schöne Frage, eine große Frage. Das ist eine Frage, die kann ich nicht fragen. Ich würde gerne beginnen mit einer Gegenfrage. Wofür ist es für Sie, sich diese Unterscheidung zu machen? Denn ob ich etwas bewusst mache oder unbewusst mache, spielt vielleicht nur dann eine Rolle, wenn ich nicht dahinter stehe. Bei dem, was ich vielleicht unbewusst mache. Und wir haben ein Verständnis, eben dieses phänomenologische Verständnis des Menschen, da ist die Unbewusstheit ständig präsent, aber sie ist nicht bedeutsam. Sie ist dann bedeutsam in der Willensbildung, für die Entscheidung. Da kann das Bewusstsein Gewicht bekommen. Bedeutsam ist nach unserem Verständnis die innere Resonanz. Und in der inneren Resonanz, das kommt aus dem Unbewussten hoch, das mache ich gar nicht. Wir nehmen uns ständig in Empfang, dass das in mir zu sprechen beginnt, aus meinem Wesen zu sprechen beginnt, wo ich spüre, das bin ich, das ist, ja, das will ich, das zieht mich hin, das kann ich vertreten, dafür will ich leben, dafür will ich Zeit aufwenden. Das startet alles im Unbewussten. Oder wir haben gedankliche Einfälle, die sich vielleicht aus dem Überbewussten, die zu uns herunterkommen, von den Musik uns eingeflüstert. Auch da spielt das Bewusstsein keine Rolle. Das Bewusstsein ist ein Thema der Reflexion. Nachdenken kann ich nur nicht. Aber die Reflexion ist für uns nur ein Werkzeug, das viel größer ist, das der Spüren und das nicht immer wieder neu ergreifen. Bewusstsein ist ein Kind der Aufklärung. Auch der Frau ist Meister. Aufklärung hat das Bewusstsein in den Vordergrund gestellt. Wir sind hier nach der Aufklärung, in unserem Verständnis. Wieder nicht in die Dichotomie, die kartesianische Dichotomie zurückführen, durch die Extensa, sondern in die Einheit. Ich bin. Ich bin. Ich fühle. Ich spüre. Und das hat bewusste Anteile, unbewusste Anteile. Aber das Wichtige ist, dass ich in Resonanz mit mir. Und diese Resonanz, die kann ich nicht machen. Diese Resonanz spüre ich, auch wenn ich sie verdrängen würde. Sie schlägt sich psychosomatisch nieder, wenn ich ein paar in der Psychosomatik sind. Ja, wenn ich sie nicht hören will, dann bekommen sie so zu spüren. Also es ist ein ganz anderes Menschenbild, das aus dem wirklichen Aufbrechen und Weiterführen von Frankis geistigen Wesen des Menschen. Frankis sprach von einer unbewussten, tiefen Person im Menschen, was damit von der Logotherapie, dem deutschen Unbewussten, des logotherapeutischen Unbewussten zur Seite gestellt und gesagt, dass wir nicht nur die unbewusste Dynamik, Psychodynamik haben, auch eine unbewusste geistige Dynamik, die sich zeigt im Ethos, im Eros und im Pathos. Das sind die 30 Begriffe dieser unbewussten Geistigkeit, die aus der Tiefe der Person stammen, zu der wir keinen Zutritt haben, sondern die kommt mir selbst entgegen. Ich entdecke mich jeden Tag in jeder Situation wieder neu. Ich lasse es aus mir sprechen. Ich weiß nicht, was davon bewusst und was davon unbewusst ist, aber ich spüre es still. Und das ist für uns ist ein anderes Menschenbild, das bewusst und unbewusst wohl auch kennt, aber an einer Ecke des Menschenbildes steht und nicht in die Mitte. Diese Resonanzfähigkeit, die Person selbst ist Resonanzfähigkeit, ist wie der Ton, der aus der Flöte kommt, wenn wir sie anblasen. Und das, was die Welt mit mir tut, ist dieses Blasen in die Flöte und meine Person. Da kommt die Stimme auf, da kommt der Ton auf und dieser Ton ist in Stimmigkeit mit dem, was ich tue, oder in Disharmonie mit dem, was ich tue. Und das spüren
wir. Ja, danke. Bitteschön. Herr Professor, wenn man das letzte Drittel Ihres Vortrages, das verschiedene Punkte sich vergegenwärtigt, dann kommt an die Frage, man könnte fast Einzelgänger werden.
Wenn
es gut ist,
wenn ich das mag und es aushalten kann, und mag, und wenn es mir wichtig ist, und wenn ich mich in diesem Horizont, in diesem Kontext, in dieser Welt sehe, dann ist es auch gut, Einzelgänger zu sein. Es gibt Menschen, die sind Einzelgänger. Von Kierkegaard zum Beispiel war ein großer Einzelgänger. Und es gibt Menschen, die sich sehr zurückziehen in die Einzelheit, Einzelgänger. Aber das Modell hat eine Polyvalenz in allen Richtungen. Wenn ich mich mit der Welt verschränke, dann packe ich auch an in der Welt. Dann schaue ich zu, dass ich tue, was ich kann. Und halte mich hinter mir, nicht hinter mir. Wenn ich ins Leben gehe, da kommt Beziehung. Leben finde ich nur in Beziehungen statt. Das muss nicht Beziehungen zu Dingen sein, das ist man menschlicher Erdfass. Das sind natürlich allgemein meistens Beziehungen zu Menschen. Das ist etwas von wichtigsten Leben, wenn Menschen im Sterbebett liegen, wenn man sich fragt, etwa 80% dem Rand das Wichtigste in meinem Leben war, die gelebte Liebe und Beziehung, die ich hatte. Also enorm wichtig, beziehungsweise ohne Beziehung ist Leben schwierig. Der Einzelgänger kann es. Der kann es vielleicht ganz gut. Und kann es vielleicht gar nicht gleich anders werden. Dann in der dritten Dimension das dürfen. Das heißt, wer ich hier wieder die Mühe, ich brauche dich, um mich zu sein. Ich kann gar nicht zu mich werden, ohne dich, ohne die Begegnung, ohne gesehen zu werden. Wir sind angewiesen auf den anderen, der seinen Blick auf mich richtet. Damit ich mir selbst sichtbar werde. Ich schaffe es nicht, zu einem Selbstbild zu kommen, ohne den Blick des anderen. Und dann der Sinn ist ein Verströmen, ein Fruchtbarwerden in der Welt. Sinn heißt einfach, ich möchte erleben und dabei sein, dass durch mich etwas Gutes in der Welt passiert. Ich möchte nicht einfach nur das Leben genossen haben und schön gehabt haben. Dann wird das auch etwas für jedes Leben, will, muss fruchtbar werden, sonst wird es auch. Und das haben wir inhärent in bis in unsere Gene hinein, dass wir fruchtbar werden wollen und also für etwas auch geben, hingeben wollen, was mehr wissen als möglich. Das ist eine Formulierung. Danke für Ihre Frage.
Das ist schon fast beantwortet, was Sie jetzt gesagt haben. Meine Frage richtet sich darauf, dass ich immer mehr feststelle, dass das, was da entstanden ist, bei Viktor Frankl in einer bestimmten Zeit entstanden ist, passt das in eine Zeit, in der es viele Normen gab und das so ein unglaublicher Wert war, diese innere Stimmigkeit zu geben. Wenn ich das jetzt übertrage auf die heutige Zeit, ich gebe mal ein Beispiel, ich habe auch mit Führungskräften mal zu tun und dann sagt eine 28-jährige erfolgreiche junge Frau, im vergangenen Jahr, ich bin wunschlos unzufrieden. Also sie hat alles erreicht und diese Reibung, von der Sie sprechen, ist tatsächlich nicht zu spüren und sie sehnt sich danach. Und meine Frage geht in die Richtung, braucht es Krisen, die Erfahrung von Krisen, um das zu spüren? Weil es beobachtbar ist, wie unsere Generation optimal und fast krisenfrei wird. Also wie die Reibung erzeugen, wenn sie fehlt, wie das Sehnen erzeugen, wenn alles schon da ist.
Gute Frage. Noch eine sehr moderne Frage. am Beginn der Frage haben Sie hingewiesen darauf, dass die Logotherapie irgendwie für einen keinen Eindruck bekommen, eine phänomenologische Wahrnehmung vielleicht, oder eine Reflexion, dass die Hassgeburt in einer Zeit, wo die Normen noch sehr stark waren. Ja, ich glaube, das haben Sie, das würde ich auch so sehen. Und auch die Vorgangsweise, man hat vor allem mit den Klienten und Patienten versucht, zu argumentieren, ihnen Argumente zu geben, dass sie einen Sinn sehen können oder einen Sinn suchen. Und das ist sehr erklärend. Und heute, wo wir ein sehr libertine Zeit haben, ist man viel mehr auf sich selbst gestellt und man muss und will auch sich nicht mehr so viel sagen lassen, sondern man muss wirklich sein Leben selbst finden und suchen. Und das ist eine verlangt eine Handwerkungstheorie von uns, dass wir uns mit uns beschäftigen können, wirklich auch finden können, selber wahrnehmen können. Man kann halt nicht nur so leicht den Traditionen folgen, und das wird man dann, geht nicht automatisch in den Beruf, in den der Vater war, oder macht es sehr wichtig, die Mutter oder so. Und darum ist die Existenzanalyse, die nimmt sehr Bezug auf, ist schon auch ein Kind dieser Zeit, auf das eigenständige Spüren und Empfinden und macht immer eine Wende, die vielleicht schon noch gegen den Strom ist, also zumindest im Bereich der wissenschaftlichen Psychotherapie, diese Wende zum eigenen Gespür, das ganz zentrale haben Sie. Nur wenn ein Mensch sagt, ich bin wunschlos unzufrieden, wäre mein erster Gedanke wunschlos, das heißt, du hast die Bedürfnisse befriedigt, du hast alles, du hast dein Apartment, dein Ferien und dein Auto, das will man mit deinem Partner oder Familie, aber hast du nicht. Wie bist du mit dir, die Innenwelt? Spürst du dich? Sprichst du mit dir? In der Existenzanalyse sehen wir, dass das zentrale heilende Moment in der Arbeit an, dass wir Menschen dazu bringen, dass sie mit sich wieder oder überhaupt erstmal umschreiben können. Mit sich ins Gespräch kommen. Dass ich mit mir gut rede. Das ist das stärkste präventive Mittel, das wir kennen, da geht es von Ihnen und Leidenschaft, das zu hören. das wir kennen, für die Erhaltung der seelischen Gesundheit und für die Wiederherstellung der seelischen Gesundheit. Weil wenn ich die Dinge gut spreche, nicht vorwurfsvoll, wenn ich mich verstimme oder mich nicht immer ablenke, wenn ich einen sehe, so reiche Welt von Ablenkung, sondern mich in mir auch wieder antreffen. Das ist eine Welt, eine riesengroße Welt. Arthur Schlesinger spricht von der Seele ein weites Land. Das ist auch so weit, wie man danach das Leben fliegt. Wir haben bei Seele und Panik auch in uns, aber das ist im Moment nicht das Schicke und nicht das Moderne und nicht der Dritte. Und auch schwerer, glaube ich, als in früheren Zeiten, weil man leicht das Gefühl bekommen kann und verpasst was. Wenn man nicht jedes Jahr mal in Mallorca war, im Frühjahr Vorfrühling und dann im Sommer in Alaska, dann gehört man nicht wirklich dazu. Oder sie? Also, es ist nicht so schön, was er ausfüllt. Ich freue mich für jeden, der das gut kann. Aber so viele Weise werden nach jedem auch möglich. Und wenn ich Unzufriedenheit ist ein Stichwort zu dieser dritten Dimension. Wenn es nicht selbst sein kann. Denn wenn ich nicht zu wenig habe, zu wenig Schule, zu wenig Gegenwärung und zu wenig Zugang habe zu dieser vorgesprochenen inneren Resonanz, dann wird es nicht mehr voll. Dann kann ich alles haben, aber das kann ich nicht kaufen, das kann ich nur sein. Die wichtigen Dinge, die wesentlichen Dinge können wir nicht kaufen. Ich kann ein Bett kaufen, aber nicht den Schlaf. Ich kann Sex kaufen, aber nicht Liebe. Und ich kann so viele Dinge nicht kaufen. Da wäre es sogar nichts anderes. Shopping mal happy.
Ja, danke schön. Du bist der Antwort, bitte.
Was würden Sie zu Sisyphos sagen, wenn er Ihnen sagt, ich weiß, dass das Leben sinnlos ist und dass ich was Sinnloses tue und trotzdem bin ich glücklich? Mhm. Sie bringen es in der Akzeptierung. Ja. Sie bringen es in der Version von der Existenzphilosophie von Albert Camus, der in der griechischen Antike war das eine der schwersten Peinigungen, die Sisyphos erfahren musste. Nicht nur eine Liebheit, sondern sogar eine Tätigkeit war, Sinnloses zuzulassen und der Sinnlosigkeit zuzuschauen. Und das haben die Griechen als schwere Strafe und Pein zur Richtung empfunden. Und dann kam die Existenzphilosophie, Franz ist auch eine Existenzphilosoph, und der Camus sagt, wir müssen uns die Prozessprinzipien Menschen vorstellen. Warum? Und jetzt kommt der Existenzphilosophische Gedanke, der auch bei Franz präsent ist. Frank hat sich jetzt nicht zu Sisyphus speziell gehandelt, aber angesichts der schwierigen, auswegslosen, sinnlosen, schicksalhaften, katastrophalen Zustände, die man haben kann und die er ja auch im KZ erlebt hat und so. Angesichts dieser Dinge kann ich trotzdem sehen. Und Kabinett sagt, Sisyphos tut Sinnlose, er kann trotzdem Sinn. Und wie geht das? Das ist eine ganz tolle Rede. Da fragt man bei Kabinett. Aber bleiben wir mal kurz bei Kabinett. Der sagt, ich bin ein freier Mensch. Die Umstände determinieren mich nicht voll. Ich muss jetzt zwar den Stein nachständig hinaufwälzen, aber ich mache mir bewusst, ich bin kein freier Mensch. Ich muss das zwar tun, dunkle Freiheit ist gelegt, aber ich bin innerlich trotzdem frei. Im Umgang mit mir, in meiner Haltung, und ich kann einen anderen dazu geben. Und sagen, natürlich auch kann ja darstellen, singen oder pfeifen oder ja, schönes Denken und so weiter. Wie schon vorhin wieder schön rumrollen, Spektakel und so weiter. Diese Freiheit ist die Menschen gegeben. Camus hat es natürlich philosophisch und literarisch durchgedacht und hat gesagt, es ist eine Einstellung. Ich kann meine Einstellung ändern. Parallel. Bei Camille ist das natürlich schon ein Hochseilakt nach meinem Sinn. Also das so. Aber natürlich, theoretisch ist es denkbar. Ob ich das schaffen würde, der Sisyphos, weiß ich nicht. Aber ich würde mich bemühen. Bei dem das Land beschreibt, das habe ich selbst schon oft immer mal wieder erlebt. Oft mit Patienten kämpfen durfte. Es ist wirklich gut, dass ich meine Einstellung zu dem, was jetzt in meinem Leben passieren muss, dass ich die ändern kann. Dass ich auf mich mehr Bezug nehmen kann, dass ich mich anders verhalten kann, sodass es vielleicht nicht so eskaliert oder so ins Negative geht, sondern weniger ins Negative, das ist schon ein Fortschritt. Das finde ich sehr praktisch. Und manchmal hat Camus diese theoretische Reflexion überlassen, er hat es mir in die Psychologie übersetzt. Danke.
Ja, ich habe vielleicht auch noch eine Frage oder eine Anmerkung. Du hast ja einige Male deutlich gemacht, dass, wie wichtig dieser Zwischenraum ist zwischen etwas auf sich wirken lassen aus der Welt und dann handeln und etwas tun. Und das hat mich ja die Achtsamkeitspraxis erinnert. Gibt es da historische Bezüge auch? Also es gibt ja diesen berühmten Satz von Frankl, dass die Freiheit des Menschen darin besteht, eben zwischen Reiz und Reaktion einen Zwischenraum zu erzeugen. Und das ist ja eigentlich eine sehr, auch in der Achtsamkeitspraxis, sehr stark betonter Punkt. Und dann auch an einer anderen Stelle, dass wir neu auf etwas schauen. Das ist ja auch so eine Haltung, die in der Achtsamkeitspraxis eine große Rolle spielt. Also, wie wenn man das zum ersten Mal gesehen hätte, also frisch sich beeindrucken lassen und nicht sozusagen in Routine, in der Routine-Reaktion unterzugehen. Wie siehst du da die Beziehungen?
Frankl hat schon sehr versucht, Phänomenologie in Phänomenologie heranzubringen. Und da hat er Marc Scheler, wo man in einer phänomenologischen Arbeit, das hat er philosophisch und klinisch bestätigt, dass das eine phänomenologische Leistung verfügbar spielen, zum Beispiel, hat er diese drei Wertekategorien als das Wesentliche der Schälerschen Wertelehre geschaffen. Also er hat mit Phänomenologie gearbeitet. Wir sind da aber noch viel weiter gekommen, das ist ja wahr. Und Phänomenologie, das heißt ja, Phänomenologie heißt, mich mal zur Seite stellen, mich zu öffnen, im Hier und Jetzt, ganz da zu sein, das auf mich wirken lassen, was jetzt ist, im Hier und Jetzt, in seiner Einmaligkeit. Das wird sich nie wieder wiederholen. Das ganze Leben ist genau betrachtet einmalig, jede Stunde ist einmalig. Und somit ist diese eigentlich alte abendländische Tradition, die seit 150 Jahren existiert, also mit der Reform 1880 begonnen hat, diese phänomenologische Strömung, das ist uraltes europäisches Denken, Wissen, Verhalten, dass das, was jetzt mit dem Buddhismus in Amerika, in Europa kam, mit Mindfulness und Achtsamkeit, schon längst auch beschrieben hat, allerdings nicht so praxisnah, wie es der Buddhismus kann. Dort ist es natürlich eine religiöse Praxis, die da psychologisch besiegt wurde. Die Phänomenologie, die philosophische Phänomenologie, bei Husserl zu lesen, ich schaffe das kaum. Ein Heidegger zu lesen, das schaffe ich kaum. Bei Husserl schaffe ich wirklich, das ist ganz schwierig. Die philosophische Phänomenologie ist so komplex geschrieben, dass sie kaum Eingang gefunden hat in die Praxis und schon gar nicht in die Hörserie außerhalb der Philosophie. In der Psychologie wird man nie ein Wort davon. In der Psychotherapie wird man nicht sagen. Das ist einfach, dass die Mode, die Zeit an diesem getüftelten, hochgeschraubten philosophischen, sage ich mal ein bisschen despektierlich, Beschreibung vorbeigegangen. Die haben es nicht geschafft, das in eine Praxis zu bringen. In der Existenz haben wir es sehr versucht. Wir haben einen Kongress dazu gehabt, das war auch damals bei uns dabei, wo wir die Phänomenologie wirklich versucht haben, praxisnah darzustellen. Das war ein sehr gut besuchter Kongress, weil die Leute, irgendwie kennt es jeder Mensch intuitiv, aber wie man das methodisch anwendet, das ist in der Psychologie. Und darum ist es eine, also wir freuen uns, dass Mindfulness jetzt da eine Bewegung geworden ist und sagen, ja, und wenn jemand jetzt unsere Vorgangsweise nicht so gut kann, ich gehe zu Kapazität oder mache Mindfulness-Praxis und das ist gut für Stress Reduction und so weiter. Da hat feine Übungen noch entwickelt. Wir können sehr gut damit und auch mit dieser Praxis. Da ist uns eigentlich in unserem Anliegen sehr entsprechend. Nur haben wir halt die abendländische Tradition. Wir beziehen uns sehr auf die hermeneutische Phänomenologie von Martin Heidegger, das ist eigentlich so der Hauptteil unserer phänomenologischen
Arbeit. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war auch eine sehr schöne Diskussion nach diesem brillanten Vortrag. Vielen Dank für dein Kommen.